Liebe Freunde, das Thema heute Abend, die Gebote ernst nehmen. Und der erste Abschnitt, also Römisch 1, für die, die gerne mitschreiben und sorgfältig mitschreiben möchten, die Eigenart der Gebote. Es gibt ein paar Begriffe, die so ähnlich klingen, die im Zusammenhang des Themas auch benutzt werden und die doch etwas anderes meinen. Ein Begriff lautet Werte. Wir sprechen zum Beispiel heute von Grundwerten. Ich denke mir, dass wir in demokratischen Gesellschaften von solchen Grundwerten reden dürfen. Was ist der Unterschied zwischen Werten und Geboten? Werte sind Größen, die von Menschen gespürt werden, die empfunden werden. Und weil sie empfunden werden, werden sie auch gefunden. Ein Wert ist zum Beispiel die Selbstlosigkeit. Ein Wert ist die Fürsorge füreinander. Ein Wert ist die Gerechtigkeit. Aber Werte gehen vom Menschen aus. Werte werden von Menschen wahrgenommen. Ein anderer Begriff, der in diesem Zusammenhang begegnet, ist der Begriff Normen. Die Norm sagt, wie etwas zu sein hat. Wir kennen Normen in der Technik, zum Beispiel die DIN-Norm kennen wir. Wir wissen, dass Papier in Deutschland, im Angelsächsischen, jedenfalls in Amerika, gibt es andere Normen für Papier, dass Papier in Größen geliefert wird. Also DIN A6 und DIN A5 und DIN A4 und DIN A3. Vermutlich geht es bis DIN A1. Ich weiß es nicht genau. Bis 0. Das sind ganz bestimmte Größenordnungen, die kann keiner verändern. Und so sprechen wir im Zusammenleben der Menschen auch von Normen. Wer setzt solche Normen fest? Die Antwort ist einfach. Menschen setzen Normen fest. Sind Normen nötig? Die Antwort ist klar, sie sind nötig. Aber der Ursprung einer Norm ist ein Mensch, eine menschliche Gruppe oder die Gesellschaft. Wir sprechen auch von Übereinkünften oder von Regelungen. Übereinkünfte werden zwischen Menschen geschlossen. Regelungen werden von Menschen ausgemacht. Was bedeutet demgegenüber das Reden von Geboten? Es ist etwas fundamental anderes. Wenn wir von Geboten reden, dann geht es um drei Größen. Erstens einen Gebietenden, einen, der das Gebot erlässt. Das ist nicht der Mensch natürlich, sondern Gott. Zweitens einen, der das Gebot empfängt, der Angeredete ist. Das ist, ich werde das nachher noch sagen, nicht die Menschheit im Allgemeinen, sondern die Gemeinde. Und drittens, das Gebotene, das, was geboten worden ist oder das Gebot. Zum Beispiel, du sollst nicht morden, wie es eigentlich heißt. Vielleicht denken Sie, das ist etwas ganz Selbstverständliches, was ich jetzt gesagt habe, aber das ist heute besonders zu betonen. Dass nämlich Gebote einen Gebieter voraussetzen. Wenn wir von Normen reden, von Regelungen, von Werten, dann bleiben wir unter uns. Wenn wir von Geboten reden, dann blicken wir auf zu Gott, der das Recht hat, seinen Willen verbindlich kundzutun und uns dazu anzuhalten, dass wir diesem Willen folgen. Das ist eine andere Beziehung. Darum kann eine säkulare Gesellschaft, eine nichtchristliche oder nachchristliche Gesellschaft wie unsere, nicht mehr wirklich von Geboten reden. Sie kann es tun, aber nur noch in einem verdünnten Sinne, in einem abgeflachten Sinne, in einem gedankenlosen Sinne, nicht im tiefsten Sinne. Gebote setzen eine Autorität voraus, die über uns steht, eine Instanz, der wir uns unterordnen. Und ich greife jetzt zum letzten Teil meines heutigen Vortrags aus, über den ich da noch ausführlicher sprechen werde. Es ist in der Kirche zunehmend schwierig geworden, ich rede jetzt lieber von der evangelischen Kirche, von den Geboten Gottes zu sprechen. Das hängt damit zusammen, dass auch in der Kirche die ungefragte Autorität Gottes nicht mehr überall anerkannt wird. Wir haben eine Haltung eingenommen, auch in der Kirche, nach der die Menschen nach ihren Bedürfnissen, nach ihren Erlebnissen, nach ihren Wünschen fragen, aber nicht mehr einfach davon ausgehen, dass Gott der Herr ist, der das Recht hat und dem wir das Recht auch zugestehen, uns zu sagen, was wir tun sollen. Der sogenannte autonome Mensch, der Haupttyp des Menschseins heute ist der Mensch, der sich selber das Gesetz gibt. Autonom, darin steckt das Wort Autos, das heißt selbst, so wie Automobil, es ist ein Mobil, das von selber fährt. Also autonom, ein Mensch, der sich selbst das Gesetz gibt oder sogar sich selber das Gesetz ist. Und je mehr unsere Kultur eine autonome Kultur wird, das heißt, Menschen erkennen sich selber als höchste Instanz an, umso weniger kann man von Geboten reden. Das ist ein ganz grundlegender, wichtiger Prozess. Und wenn ein Mensch Christ wird, das erleben wir immer wieder neu, dann übergibt er sein Leben Jesus Christus und erkennt an, dass Jesus seine letzte Instanz ist. Und in diesem Augenblick beginnt, wenn die Entwicklung gesund läuft, eine Wiederentdeckung der Gebote. Warum? Weil nun eine Autorität anerkannt wird, die zu gebieten hat. Das ist manchmal ein schmerzhafter Vorgang, aber ein ganz natürlicher, also sich von selbst ergebender Vorgang. Und noch einmal anders dasselbe gesagt, es hat wenig Sinn, dass wir Leute, für die Gott nicht der Gebieter ist, dazu anhalten, die Gebote zu halten. Damit zäumen wir das Pferd vom Schwanz auf. Es hat wenig Sinn, Leuten, die Gott nicht als den Herrn anerkennen, zum Beispiel zu sagen, bleib immer bei der Wahrheit. Dann sagen sie, wieso denn? Ich gehe mit der Wahrheit so um, wie es mir nützt. Wenn ich den Vorteil darin sehe, dann sage ich die Wahrheit. Wenn ich es als nachteilig empfinde, dann lüge ich. Ich lege fest, was ich möchte und was ich brauche. In dem Moment, wo einer Christ wird, also Gott seinen Herrn nennt, seinen Gebieter, in dem Moment werden die Gebote Gottes aktuell für ihn. Es geht da nur noch um die Frage, welches sind denn die Gebote? Bitte bringen Sie mir bei, ich will sie gerne einhalten. Ich habe das jetzt etwas vereinfacht, denn es gibt dann immer noch praktische Probleme, aber grundsätzlich ist die Entscheidung dann getroffen worden. Zweitens, die Voraussetzung der Gebote. Ich sagte vorhin, wie beiläufig, dass die Gebote nicht für alle Menschen gelten, sondern für die Gemeinde. Das ist eine auffällige These und ich will sie begründen. Wir finden die Gebote im Alten Testament an zwei Stellen und es ist gar nicht schlecht, sich diese Stellen sogar zu merken. Wir finden sie einmal 2. Mose Kapitel 20 und dann 5. Mose Kapitel 5. Wer also seine Bibel da hat, tut jetzt gut daran, sie einmal aufzuschlagen. Wir schlagen also jetzt einmal auf 2. Mose 20. Diejenigen von uns, die noch in einen Konfirmandenunterricht gegangen sind oder die das noch im Kopf haben, die wissen, wie das erste Gebot im kleinen Katechismus von Martin Luther heißt. Es heißt dort: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Nun wollen wir mal mit diesem Klang im Ohr die Bibel selber aufschlagen, was da steht. 2. Mose 20, da klingt das anders. Da heißt es: Ich bin Yahweh, dein Gott, oder ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Und dann geht's weiter. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Was heißt das? Am Anfang steht nicht das Gebot, sondern die Gnade, das Angebot. Am Anfang steht nicht die Forderung, sondern das Geschenk. Am Anfang steht nicht der Befehl, sondern die Gemeinschaft. Und daraus ergibt sich erst der Befehl. Gott sagt: Ich bin der Gott, dem du alles verdankst, was du bist. Ich habe dich aus der Sklaverei geführt. Das ist richtig. Noch einmal. Bevor eine Forderung ausgesprochen wird, bevor das Gebot oder die Gebote formuliert werden, stellt sich der Gebieter vor: Ich bin der Gott, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, dem du, mein Volk, sehr wichtig bist. Ich bin der Gott, der es nicht aushalten konnte, dass du in der Sklaverei schmachten musstest. Ich bin der Gott, der eingegriffen hat. Ich bin der Gott, der durch große Wunder dich aus dieser erniedrigenden Lage befreit hat. Und du erinnerst dich doch, mein Volk, an diese großen Taten. Und durch diese vielen Wunder und durch meine Liebe bist du zu meinem Volk geworden. Und jetzt hör doch bitte, was ich dir zu sagen habe. Erst kommt das Geschenk, dann die Forderung. Erst kommt die Gnade, dann das Gesetz. Erst wird die Beziehung geschaffen, ich sagte vorhin, die Beziehung zwischen dem Gebieter und denen, denen etwas geboten wird. Und dann wird über das Gebotene gesprochen. Gott geht nicht auf irgendwelche Menschen zu und sagt: Hört mal her, ihr müsst jetzt das und das tun. Sondern erst bringt er sie in seine Nähe, in seine Gnade hinein. Und im Alten Testament hat die Befreiung aus Ägypten dieselbe Bedeutung wie im Neuen Testament die Gnade von Golgatha. Die neutestamentliche Gemeinde ist befreit durch den Sühnetod Jesu am Kreuz. Die alttestamentliche Gemeinde ist befreit durch die Errettung aus der Sklaverei. Es gibt ein berühmtes Bibelwort, viele kennen es: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Es wird besonders gerne benutzt bei Taufen. Im Alten Testament ist die angeredete Größe: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, aber nicht ein Mensch, sondern das ist das Gottesvolk. Gott sagt seinem Volk: Ich habe dich, mein Volk, erlöst. Wann erlöst? Als ich dich aus Ägypten führte. Das muss man einfach bibelkundlich wissen. Das Alte Testament beginnt nicht, wie immer wieder gesagt wird, mit der Forderung, sondern es beginnt genau wie das Neue mit der Gnade. Im Alten Testament ist nicht der Gott der Rache, wie immer wieder behauptet wird, sondern es ist der Gott der Gnade, der genauso zürnt über das Böse, wie er es im Neuen Testament tut. Es ist überhaupt kein Unterschied an der Stelle. Nur die Mittel des Zornes Gottes sind etwas andere. Ich will dasselbe noch einmal ganz kurz zeigen an dem zweiten Text, wo die 10 Gebote auftauchen, nämlich 5. Mose Kapitel 5. Vers 6. Ich bin Yahweh, dein Gott, oder wie Luther übersetzt, der Herr, dein Gott. Jetzt geht weiter: Der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Die gleiche Voraussetzung wird hier gemacht. Noch einmal, weil es so wichtig ist, die Gebote richten sich nicht an die Philister und an die Moabiter und Edomiter und Assyrer und Babylonier, sie richten sich an das Gottesvolk. Und das Gottesvolk war stolz darauf, diese Gebote zu haben, bis in die neutestamentliche Zeit. Und Paulus sagt später im Römerbrief, dass die Heiden die Gebote Gottes nicht haben. Er nennt das die Tora, also er nennt das Honomos, also das Gesetz, aber dahinter steht das hebräische Wort Tora. Israel lebte mit der Gewissheit, Gott hat uns die Gebote gegeben, weil wir sein Volk sind. Das ist ganz wichtig. Nun gehe ich mal rüber zum Neuen Testament. Wir wollen mal aufschlagen, Matthäus Kapitel 5. Also den Beginn der Bergpredigt. Ich hatte vorhin ja angekündigt, dass es ein Seminar hier darüber geben würde, aber ich möchte jetzt dasselbe Prinzip einmal deutlich machen. Man könnte ja die Bergpredigt verstehen als eine Art Auslegung der Gebote für die Gemeinde des neuen Bundes. Wie beginnt die Bergpredigt? Vers 1, Kapitel 5. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich. Und wer trat zu ihm? Seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Wen lehrte Jesus? Seine Jünger. Ihnen sagt er die Seligpreisung und ihnen legt er die Gebote aus. Die Bergpredigt ist nicht für alle Welt, sie ist kein Programm, mit dem atheistische Staaten ihre Friedens- oder Rüstungspolitik machen, sondern sie ist ein Programm für die Jüngergemeinde. Wie wird man Jünger? Indem man die Gnade Jesu erfährt, von ihm berufen wird und in die Lebensgemeinschaft mit ihm einbezogen wird. Jünger ist für Matthäus ein Ausdruck für den Christen überhaupt. Darum heißt es am Ende des Matthäus-Evangeliums, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Das heißt nicht, wie Luther übersetzt hat, lehret sie. Das ist eine ziemliche Veränderung des Inhalts. Sondern es heißt, macht zu Jüngern. Die Jünger sollen zu Jünger machen. Jünger ist der Begriff für den Christen, der mit Christus lebt. Ich will also damit sagen, dass Jesus auch nicht seine Gebote, seine verbindlichen Auslegungen des Alten Testamentes, der alttestamentlichen Weisungen, an alle möglichen Leute gerichtet hat, sondern dass er sie seinen Jüngern gegeben hat. Und dasselbe könnte man nun zeigen an Briefen des Neuen Testamentes, wo zuerst noch einmal in Erinnerung gerufen wird, was Gott für uns getan hat. Und dann werden die Anweisungen gegeben, zum Beispiel im Epheserbrief. Der Epheserbrief beginnt mit dem Lobpreis der Gnade, mit dem, was Gott für uns in Christus getan hat. Und er endet dann mit Anweisungen für das Miteinander der Christen. Wie jemand mal gesagt hat, der Epheserbrief beginnt im Himmel und endet in der Küche. Das gleiche Prinzip. Es wird gesagt, was Gott geschenkt hat und dann erst wird von der Forderung gesprochen. Der Römerbrief ist genauso aufgebaut. Ausführlich spricht Paulus davon, was Gott in Christus für uns getan hat, also von der Gnade, und dann erst beginnen die Forderungen. Sagen wir mal, ab Kapitel 6, Teil 2 beginnen dann die Forderungen auf der Grundlage der Gnade. Man kann das gar nicht überbetonen, was ich jetzt gesagt habe. Die ganze biblische Religion ist nicht eine Gesetzesreligion, sondern sie ist eine Gnadenreligion. Auch schon die alttestamentliche Religion ist eine Gnadenreligion. Und alle Forderungen und Appelle und Gebote sind die Konsequenz des Bundesverhältnisses. Weil die Menschen in dem Bund stehen, entweder im alten Bund der durch Mose gekommen ist, oder den neuen Bund, der durch Christus gekommen ist. Deswegen sollen sie nun auch dem Bund gemäß leben. Darf ich es in einem etwas schwachen Vergleich sagen? Wenn zwei Leute verheiratet sind, weil sie verheiratet sind, darum sollen sie nun auch treu sein. Aber es hat keinen Sinn, allen Leuten zu sagen, seid treu. Irgendwie, seid irgendwie treu. Der dritte Punkt, die Bekräftigung der Gebote. Ich möchte eine These an den Anfang stellen, damit Sie besser zuhören können. Die These lautet, ich will sie dann zeigen, alle 10 Gebote werden im Neuen Testament aufgegriffen und eingeschärft, außer dem Sabbatgebot. Und das möchte ich jetzt versuchen zu zeigen. Die 10 Gebote zerfallen wieder in Untergruppen. Das sogenannte erste und zweite Gebot, also dass man keine anderen Götter haben soll neben Yahweh und dass man seinen Namen heiligen soll, das stellt eine Gruppe von Geboten dar. Das sogenannte dritte Gebot, du sollst im Original heißt es, du sollst den Sabbat heiligen. Luther hat es völlig verdreht, hat daraus ein ganz anderes Gebot gemacht. Sehr geschickt, aber hat das völlig umgebogen, indem er sagt, den Feiertag heiligen. Komm darauf gleich noch. Das vierte Gebot, das ist also ein zweiter Block. Das wäre das Sabbatgebot. Ein dritter Block ist das Gebot der Elternehrung. Nach der lutherischen Zählung das vierte Gebot. Der vierte Block ist das Tötungsverbot. Der fünfte Block ist das Verbot des Ehebruchs. Der sechste Block ist das Verbot des Diebstahls. Da gehört das siebte und das neunte und zehnte Gebot dazu. Das sind drei Gebote, die alle das Gleiche sagen. Das heißt in der Luther-Version, du sollst nicht stehlen. Und dann das neunte und zehnte, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weibknecht, Mark 4 oder alles was sein ist. Das ist also alles dasselbe Gebot. Das hat man nur aus Gründen des Behaltens so aufgeteilt. Und dann kommt ich habe das zusammengezogen, das sogenannte achte Gebot, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, das hat dann nochmal einen eigenen Gehalt. Wie viele Gruppen haben wir jetzt zusammen? Ich glaube, es sind 6 Gruppen, 6 Themen, die da vorkommen. Ich möchte jetzt kurz mit Ihnen das durchgehen. Das erste Gebot wird im Neuen Testament natürlich aufgenommen. Im Grunde braucht man da keine einzelne Stelle zu nennen. Ich nenne mal einen Beleg, das ist Matthäus 22, Vers 37 und 38. Es heißt vorher, Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist zwar anders formuliert, aber das ist im Kern das, was 2. Mose 20 oder 5. Mose 5 das erste und zweite Gebot ist. Und man könnte sich einmal Gedanken machen darüber, wo das im Neuen Testament noch indirekt oder direkt auftaucht. Also das erste Gebot wird klar und deutlich aufgenommen. Ich könnte auch den ersten Korintherbrief zitieren, wo es da über Götzenopfer geht. Aber ich denke, das ist so klar, dass man das nicht extra betonen muss. Jetzt hatte ich gesagt, das sogenannte dritte Gebot, wo es um den Sabbat geht, ist eine Ausnahme. Also komme ich gleich darauf. Ich gehe mal weiter zum vierten Gebot. Das vierte Gebot ist das Gebot, das die Elternehrung verlangt. Dieses Gebot wird aufgenommen, weiß das jemand? Im Epheserbrief, Meines Wissens an einer Stelle im Neuen Testament, aber immerhin, es ist klar aufgenommen, Epheser 6, Vers 1 und 2. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, wie es vor dem Herrn recht ist. Ehre deinen Vater und deine Mutter, Doppelpunkt, das ist ein Hauptgebot und ihm folgt die Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf der Erde. Ist klar, das ist das alte vierte Gebot, das hier deutlich wieder aufgenommen wird im Neuen Testament. Jetzt komme ich zum fünften Gebot. Das fünfte Gebot heißt, du sollst nicht morden. Das wird immer falsch übersetzt, du sollst nicht töten. Denn natürlich wird im Alten Testament viel getötet. Tiere werden getötet, um geopfert zu werden. Feinde werden getötet, wenn Gott es befiehlt. Mitglieder des Volkes werden getötet, wenn sie eine Strafe erleiden. Gemeint ist das willkürliche, außerhalb des Gesetzes geschehende Vernichten von anderem Leben. Und dieses Gebot, du sollst nicht morden, wird im Neuen Testament natürlich aufgenommen, am schärfsten in der Bergpredigt, wie viele von uns wissen. Matthäus 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Das heißt, das fünfte Gebot kommt klar im Neuen Testament vor. Es wird dann ausgelegt und zwar wird es radikalisiert. Jesus sagt, das Töten beginnt nicht erst, wenn du den Dolch in das Herz des anderen stößt. Es beginnt bereits mit den gemeinen, verletzenden Bemerkungen. Das heißt, das fünfte Gebot wird nicht außer Geltung gesetzt, sondern es wird anerkannt, ja, es wird zugespitzt. Jetzt gehen wir zum sechsten Gebot. Das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, wird im ganzen Neuen Testament sehr ernst genommen und den Grund dafür hat wieder Jesus gelegt in der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Und Jesus bekräftigt das und verschärft es. Er sagt, ich sage euch, wer eine Frau auch nur begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen bereits Ehebruch mit ihr begangen. Das heißt, das sechste Gebot wird unterstrichen, es wird bestätigt und es wird radikalisiert. Jetzt gehen wir zum siebten, neunten und zehnten Gebot. Da geht es um das Eigentum des anderen. Du sollst nicht stehlen. Und dann wird das noch einmal aufgefächert. Du sollst nicht dem anderen seine Frau wegstehlen, sein Haus, seine Magd, seinen Knecht, alles, was ihm gehört. Das siebte, neunte und zehnte Gebot wird wieder im Epheserbrief aufgenommen. Und zwar in Kapitel 4, Vers 28. Der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und sich mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleidenden davon geben kann. Auch hier gibt es eine gewisse Zuspitzung. Es heißt nicht nur, stehlt nicht, sondern es heißt sogar noch weiter, ihr sollt den anderen helfen. Ihr sollt nicht nur von ihnen nichts wegnehmen, sondern ihr sollt ihnen noch mehr geben. Das ist eine Art von Radikalisierung. Und schließlich das achte Gebot. Das achte Gebot lautet, du sollst nicht falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Wieder im Epheserbrief, der an dieser Stelle also eine Fundgrube ist. Epheser 4, Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit, denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Und dann auch wieder in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 37, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein, alles andere stammt vom Bösen. Das heißt, ihr sollt unbedingt in euren Aussagen bei der Wahrheit bleiben. Ich denke, dass dieser kurze Überblick gezeigt hat, dass die Kernaussagen der zehn Gebote im Neuen Testament in zugespitzter Weise wieder begegnen und nicht etwa abgeschafft werden. Römisch viertens, die Aufhebung der Gebote. Ich stelle eine These an den Anfang, sie lautet, alle kultischen Gebote des Alten Testamentes werden samt und sonders aufgehoben. Wir müssen unterscheiden zwischen den kultischen Geboten und den sittlichen Geboten. Die sittlichen Gebote beziehen sich auf das Miteinander der Menschen und vorher auf die Beziehung zu Gott. Die kultischen Gebote beziehen sich auf Feiertage und Opfer und Tötungsvorschriften für Opfertiere und Ähnliches. Sie werden ohne jede Ausnahme im Neuen Testament aufgehoben, alle. Und das kann man sehr schön am Sabbatgebot zeigen. Ich möchte jetzt niemanden verletzen, der hier unter uns ist und der in der Tradition der Adventistengemeinden steht. Ich möchte nur einfach aus meinem Herzen sagen, was ich glaube, erkannt zu haben. Ich weiß, dass gerade Christen aus der adventistischen Bewegung an dieser Stelle sehr sich gebunden fühlen, weil sie sagen, nein, der Sabbat muss weitergehalten werden, auch von den Gläubigen. Ich denke aber, dass das nicht dem Neuen Testament entspricht. Und ich möchte es an drei Stellen zeigen. Einmal bei Jesus selbst in seiner irdischen Zeit. Ich lese einmal den Zusammenhang Markus Kapitel 2, Vers 23 bis 28. Markus Kapitel 2, Vers 23 bis 28. An einem Sabbat ging er durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ähren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh dir an, was sie tun, das ist doch am Sabbat verboten. Ich füge jetzt eine Erklärung ein. Die Pharisäer haben nicht gesagt, sieh doch mal, dass deine Jünger klauen. Sie nehmen Leuten von ihrem Eigentum weg. Sie rauben fremdes Eigentum, nämlich Saatgut. Sondern die Begründung war anders. Die Jünger arbeiten, wenn sie Ähren abknicken. Und sie halten damit das Sabbatgebot nicht. Und an dieser Stelle gab es einen Konflikt auf Leben und Tod zwischen den Pharisäern und Jesus in der Geltung des Sabbatgebotes. Und die Antwort Jesu, Vers 25, er antwortete, habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten, wie er zur Zeit des hohen Priesters Abiatar in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote aß, die außer den Priestern niemand essen darf und auch seinen Begleitern davon gab. So, und nun kommt der Kernsatz, der Gipfel der Antwort Jesu. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Sie können die Brisanz dieser Sätze fast nicht mehr heute verstehen. Damit hat Jesus eine gotteslästerliche Aussage gemacht. Denn natürlich hat jeder in Israel gesagt, der Mensch ist für den Sabbat da. Der Sabbat ist eine göttliche Ordnung und die Menschen sind dazu da, um die göttliche Ordnung zu halten. Und Jesus sagt, nein, der Sabbat dient dem Menschen und nicht der Mensch dem Sabbat. Und dann sagt er, ich bin der Menschensohn und ich bin Herr über den Sabbat. Damit stellt er sich über Mose und über das ganze Alte Testament. Jesus hat den Sabbat nicht abgeschafft. Er hat nicht gesagt, ihr lieben Mitbürger, hört auf, den Sabbat zu feiern. Aber in diesen Sätzen liegt der Kern der Aufhebung des Sabbatgebotes. Indem Jesus sich darüber stellt und sagt, was hier gilt, das sage ich. Darf ich das noch einmal sagen? Wir finden bei Jesus keinen Satz, in dem er direkt sagt, das Sabbatgebot gilt nicht mehr. Aber diese Sätze sind so brisant und enthalten solchen Zündstoff, dass man sagen muss, damit hat Jesus inhaltlich eine Entwicklung eingeleitet, die dann dazu geführt hat, dass wenige Zeit später der Sabbat gar nicht mehr gefeiert wurde. Im Kolosserbrief finden wir eine sehr scharfe Aussage. Im Kolosserbrief beschäftigt sich Paulus mit gewissen Irrlehren. Und der Kolosserbrief ist geschrieben worden, um eine Orientierung zu geben im Blick auf diese Irrlehren. Und er sagt in Kapitel 2, Vers 16, darum soll euch niemand verurteilen wegen Speise und Trank oder wegen eines Festes, ob Neumond oder Sabbat. Das alles ist nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Die Wirklichkeit aber ist Christus. Was heißt das? Niemand soll euch verurteilen, weil ihr gewisse Speisen esst oder nicht esst, gewisse Getränke trinkt oder nicht trinkt, gewisse Feste feiert oder es lasst, den Neumond begeht oder nicht begeht, den Sabbat haltet oder nicht behaltet. Das alles ist nur ein Schatten von dem, das kommen soll. Hier sagt er ganz klar, dass es ein Merkmal der Irrlehrer ist, nicht der Gesetzestreuen, nicht der Gläubigen, sondern der Irrlehrer, dass sie darauf bestehen, dass man wie die Juden gewisse Speisen essen kann und andere nicht, gewisse Tage halten muss und andere nicht. Er sagt, das hat mit der Wirklichkeit, mit Christus nichts mehr zu tun. Es ist wie ein Schatten, der auf das Licht hinweist, und das Licht ist Christus. Mit dieser Stelle ist der Sabbat als verbindliche Ordnung ganz deutlich aufgehoben. Und diejenigen, die darauf bestehen, dass Christen ihn feiern müssen, sind eingereiht in die Reihe der Irrlehrer, von denen der ganze Zusammenhang handelt, ab Vers 8. In der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch der Bibel, ganz am Anfang, Offenbarung Kapitel 1, wird beschrieben, dass Johannes prophetische Weisung empfing. Und da heißt es in Vers 10, Kapitel 1, Vers 10, am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme. Was ist der Tag des Herrn? Das ist der Ostertag und der Sonntag. Hier wird also bereits vorausgesetzt, dass der Sonntag gefeiert wird als der Auferstehungstag, wie es dann ja für die Christenheit typisch wurde. Ich sage das alles nicht mit irgendeiner kriegerischen Absicht, sondern weil das eine ganz interessante Entwicklung ist, wie sich die Christen stillschweigend herausgezogen haben und nicht mehr den letzten Tag der Woche gefeiert haben, nämlich den Sabbat, sondern den ersten Tag der Woche, nämlich den Sonntag. Warum? Weil es der Auferstehungstag war. Der Grund dafür ist durch Jesus gelegt worden und das ist dann immer mehr Übung geworden. Ich will jetzt nicht über die Konsequenzen weiterreden. 75% aller gläubigen Christen machen es so, dass sie die Sache... Ein bisschen Zeit ist noch da, 20 Sabbat halten, wo man nicht arbeiten darf, sondern wir müssen den Sonntag halten und da dürfen wir nicht arbeiten. Sie haben die gleiche Vorstellung wie die Juden, sie übertragen es nur von dem Sabbat einen Tag später. Sie sagen, am Sonntag darf man nicht arbeiten. Und damit nehmen sie das alte jüdische Denken vom Sabbat und übertragen es einen Tag. Der Pastor ist dann ein Mensch, der dieses Gebot permanent übertritt. Ich habe am letzten Sonntag 3 Gottesdienste gehabt, einen Segnungsgottesdienst, also eigentlich 4, und dazwischen noch einen sehr konzentrationsverlangenden Termin mit einer Gruppe von Pastoren. Ich war einen Arbeitstag wie selten. Ich habe also eindeutig dann dieses Gebot wieder mal wie jeden Sonntag übertreten. Es gibt für die Christen nicht mehr ein Gebot, an irgendeinem Tag der Woche nicht zu arbeiten. Kein einziges im ganzen Neuen Testament. Es ist gut, aus Gründen der Gesundheit, dass wir Ruhepausen machen, dass wir auch einen Tag in der Woche nicht arbeiten, aber das kann wie bei Krankenschwestern oder bei Schaffnern oder bei Pastoren irgendein Tag in der Woche sein, wo sie dann sich erholen, aber nicht der Sabbat mehr. Das ist durch Jesus erklärt worden. Das Prinzip ist also, alle Gebote, die zusammenhängen mit reinen oder unreinen Tieren, mit bestimmten Verordnungen und Festen, dem Laubhüttenfest und dem Tag und dem Sabbattag, alle diese Gebote sind für die Gemeinde des neuen Bundes ungültig geworden. Gültig bleiben dagegen die sittlichen Gebote innerhalb des Dekalogs, also innerhalb der 10 Gebote. Das ist die These. Und jetzt noch ein letzter Punkt, die moderne Relativierung der Gebote. Das ist eine ganz beunruhigende Entwicklung, die in der evangelischen Kirche durchgebrochen ist in den 60er Jahren. Und zwar durch eine Richtung, die man nennt Situationsethik. Es macht nichts, wenn Sie sich ruhig diesen Ausdruck merken. Die Vertreter der Situationsethik haben Folgendes gesagt. Es gibt keine Gebote. Es gibt nur ein Gebot, das ist die Liebe. Und wie die Liebe sich ausdrückt, das wissen wir vorher nie. Die Situationsethiker haben sich zum Beispiel gerne auf ein Wort von dem Kirchenvater Augustinus berufen, das heißt lateinisch ama et fac quod vis, Liebe und was du dann willst, das tu. Sie haben das aber aus ihrem Zusammenhang gerissen, aus seinem Zusammenhang gerissen, als stünde da Liebe und dann ist alles egal, was du machst. Die Situationsethiker haben sich auch besonders gerne berufen auf Paulus. Ich will einmal eine Stelle vorlesen, die leicht so klingt, als wäre nur die Liebe entscheidend und gäbe es keine Gebote mehr. Das ist 1. Korinther 13, Römer 13, Verzeihung, Römer 13. 1. Korinther 13 ist ja auch ein bekanntes Lied. Römer 13, und zwar Vers 8 bis 10, da heißt es, bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Ach, da kommt es ja wieder, du sollst nicht stehlen, da ist es ja. Du sollst nicht begehren und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Ich denke, dass für einen unbefangenen Bibelleser der Sinn dieser Verse klar ist. Paulus sagt, dass worum es in allen Geboten geht, ist letztlich die Liebe. Und wer wirklich liebt, erfüllt auch die Gebote. Aber er sagt nicht, also ist die Liebe das Ende des Gesetzes, die Ablösung des Gesetzes, sondern die Erfüllung des Gesetzes. So wie ein Behälter erfüllt wird, wenn man ihn mit Wein vollgießt oder mit Milch, dann wird er erfüllt. Nein, das steht nirgends. Christus ist das Gesetzesende, steht. Das ist eine ganz andere Aussage. Das kann ich jetzt nicht in zwei Sätzen sagen. Also nochmal, die Situationsethiker sagen, Gebote gibt es gar nicht mehr. Die sind vorbei. Wir haben nur einen Marschbefehl, das heißt liebt. Und wenn, was die Liebe uns sagt, das ist richtig. Wenn die Liebe uns sagt, lüge ruhig, dann lügt ruhig, aus Liebe. Ja, im Ernst. Und das ist eine ganz verheerende Richtung, die fast unmerklich sich durchgesetzt hat. Ich will es an einem Beispiel sagen. Vor 5 Tagen gab es im ersten deutschen Fernsehen einen Film, an einem Freitag um 10 Uhr herum, kann die Lust denn Sünde sein? Ein Tiefpunkt im Leben der evangelischen Kirche seit 45, würde ich sagen, war dieser Film, weil er in einer missionarischen Weise ein liberalistisches Verständnis von Sexualethik unter die Leute brachte. Diejenigen, die an den Geboten festhielten, erschienen in diesem Film als konservativ und Moralapostel und ähnliches. Das wurde auch gleich am Anfang deutlich gesagt, damit man das richtig verstehen konnte. Und dann wurde ein Journalistenehepaar gezeigt in München. Und der Mann sagte dann, also die Frau erzählte, dass sie sich vor der Ehe sexuell ausgelebt hätte und das hilfe ihr jetzt, denn sie wüsste, sie hätte nichts versäumt. Das wurde nicht kritisiert in irgendeiner Weise. Die These des ganzen Filmes war, es gibt keine Gebote für dieses Gebiet. Es gibt keine Gebote. Und dann sagte der Mann, dass er sich in seiner Ehe wohlfühle und dass er keinen Grund sehe, treulos zu sein. Und der Frager, der Interviewer sagte, welchen Rat würden Sie denn anderen geben? Nun dachte man, die Antwort könnte ja sein, seid doch, wenn ihr verheiratet seid, treu. Das sagte dieser Mann aber nicht. Er sagte, ich kann und will keinen Rat geben, denn was im Ehezimmer geschieht, darüber gibt es im Neuen Testament keine Gebote. Nun, wenn man die Bibel kennt, man fasst sich an den Kopf. Wir könnten die Bibel durchgehen bis zum Hebräerbrief, das Ehebett sei unbefleckt, steht da wörtlich, das ist ganz klar. Die Ehe sei in Ehren gehalten. Das Neue Testament ist völlig klar an der Stelle und enthält ganz genau Gebote über Heiraten und Scheiden und Unauflöslichkeit und über die Bewertung von Homosexualität und so weiter. Aber das war so klar für diese Personen, die in dem Film auftraten, abgesehen von einigen, die am Anfang gezeigt wurden, die das noch immer so konservativ sahen. Man hatte einfach den Eindruck, es gibt keine Gebote zu dem Gebiet. Dagegen hat der ganze Film immer wieder eingeprägt, wenn du sexuelle Beziehungen hast, du sollst da deinen Spaß haben, dann achte immer die Person des anderen, gebrauche ihn nicht als Mittel zum Zweck. Wenn ich das jetzt beziehe auf das Problem, über das ich gerade rede, könnte man sagen, du sollst immer lieben, aber dich nicht einengen lassen durch bestimmte Gebote, die es angeblich über dieses Gebiet gibt. Liebe ja, Gebote über Ehe und Enthaltsamkeit und sowas, nein, die gibt es nicht. Paulus wurde dann einmal zitiert in diesem Film, aber er wurde sofort abgewehrt. Das sei eben der Paulus und Jesus habe das ganz anders gesehen. Diese Sexualethik ist eine Frucht der Situationsethik, die in den 60er Jahren damals noch viel diskutiert wurde. Ich weiß nicht, ob einige, die schon länger Christen, sich erinnern an das Buch von John A.T. Robinson, im Englischen heißt es Honest to God. Ich weiß nicht mehr, wie der deutsche Titel war. Ich glaube, Gott ist anders, hieß es, ja. Da wurde das propagiert und das ist stillschweigend eingesickert. Und heute überbieten sich Theologen mit solchen Sätzen wie, man kann natürlich die Normen des Neuen Testamentes nicht naiv übernehmen, sondern... Als wenn das eine Selbstverständlichkeit wäre, dass man die Gebote, die Jesus gegeben hat, nicht übernehmen kann. Das heißt dann, wir müssen sie in unsere Situation hinein übertragen. Das ist an sich selbstverständlich, immer gewesen. Aber praktisch heißt es, es gibt keine Gebote mehr. Es gibt nur noch ein Gebot, die Liebe. Und was die Liebe dir sagt, das tu. Und wenn es völlig abweicht von allen alten Geboten, es macht nichts. Also um es etwas drastisch zu sagen, wenn du einer Dirne nahe kommen willst mit der Liebe Jesu und es ein geeignetes Mittel erscheint, indem du dich mit ihr auf ihr Zimmer begibst und deinen Preis bezahlst und das Erwartete dann dort machst, dann tu das ruhig, wenn du es aus Liebe tust. Das ist eine ganz merkwürdige, und nun sage ich es geistlich, gottlose Ethik, gottlos mit Bindestrich, weil es nicht mehr um eine Autorität geht, die über uns steht, die uns etwas zu gebieten hat, sondern wir machen das untereinander aus. Ich weiß doch schließlich, was die Liebe ist. Und wenn ich lieben will, dann tue ich das, was mir in den Sinn kommt. Das Neue Testament sagt, nein, du weißt gar nicht, was die Liebe gebietet, wenn du es nicht in den Geboten vollziehst. Oder anders gesagt, die Gebote sagen uns, wie die Liebe konkret aussieht. Und die moderne Ethik sagt, mein Gefühl sagt mir, wie die Liebe konkret aussieht. Das ist der Unterschied. Heute gibt es einen Kampf auf Leben und Tod. Ich möchte jetzt nicht dramatisieren, aber ich denke, das darf man so sagen, zwischen einer autonomen Ethik, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und sich selber sagt, was er will, auch in der Kirche, und einer theonomen Ethik, Theos heißt Gott, wo Gott sagen darf, was er gesagt haben möchte. Und es ist für die Gemeinde Jesu nötig, sich nicht einschüchtern zu lassen durch Lächeln, durch Ironie, durch diesen herablassenden Blick, ihr armen Kinderchen, was sagt ihr, das immer noch so wie früher, sondern es ist klar, wir sollen nicht nur lieben, sondern wir sollen unbedingt ehrlich sein. Das ist der Ausdruck der Liebe. Wir sollen nicht nur lieben, sondern unbedingt die Eltern achten. Und das kann man nicht irgendwie deuten. Wir sollen nicht nur irgendwie lieben, sondern wir sollen so lieben, dass wir nicht töten und nicht verletzen. Wir sollen nicht nur irgendwie lieben, sondern so lieben, dass wir die Ehe heiligen. Wir sollen nicht nur irgendwie lieben, sondern so lieben, dass wir fremdes Eigentum schützen. In jedem Falle. Wir sollen nicht nur irgendwie lieben, sondern so lieben, dass wir kein falsches Zeugnis reden. Amen.